Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 272. Episode des Podcast Freiburg. Gestern wurde unser lieber Trainer Christian Streich emotional verabschiedet. Patrick Beier natürlich auch, der sollte nicht unerwähnt bleiben. Wir haben aber trotzdem ein 1:1 gegen Heidenheim zu besprechen. Ich sage erstmal hallo Julian.
Hallo Alex.
Und hallo Patrick.
Hallo.
Wir drei haben jetzt die herausfordernde Aufgabe, ein Spiel zu besprechen, obwohl wir in ein paar Stunden anfangen, unsere große Streich-Sonderfolge gemeinsam aufzunehmen. Irgendwie wollen wir aber trotzdem, weil wir jeden Spieltag besprechen und auch in Doppelbelastung und Dreifachbelastung jedes Spiel besprechen, wollen wir uns das anscheinend nicht nehmen lassen, auch das Sportliche zu besprechen. Patrick, fällt dir das einfach so? Oder wir werden es gleich sehen, ob es dir einfach fällt, aber glaubst du, es wird dir einfach fallen?
Ich glaube schon, weil es mir während dem Spiel auch tatsächlich einfach fiel, mich auf das Spiel einzulassen. Also ich war jetzt während dem Spiel nicht so, boah, ich brauche jetzt unbedingt den Moment danach, sondern ich fand davor die Choreo sehr toll und ich wusste auch, ich freue mich dann darauf, was dann danach passiert. Aber so während den 90 Minuten war ich schon voll so in dem, hey, es geht ja noch um Europa und wir spielen gegen Heidenheim und deswegen ist das Spiel auch noch voll präsent so in meinem Kopf. Und ich freue mich sehr auf die Streichabschiedsfolge, weil die seit sehr vielen Wochen in meinem Kopf ist. Deswegen werde ich es jetzt auch noch ein paar Stunden aushalten, nicht drüber zu sprechen.
Julian, der Patrick hat gerade Choreo angesprochen. Die können wir auf jeden Fall jetzt in dieser Folge noch besprechen. Und ich gleich an alle Hörer und Hörerinnen nochmal die Info. Alles bezüglich Christian Streich Abschied, Patrick Beier Abschied und alles, was damit zusammenhängt, wird in der Sonderfolge erscheinen, ausführlich besprochen werden. Und genau, das nur, dass ihr wisst, dass das in dieser Folge nicht fehlt.
Und Spoiler-Alert, haltet euch Mitte der Woche einige Stunden Hörzeit frei. Es wird was Großes auf euch zukommen.
Das ist korrekt.
Ja, also mir ging es ja auch ähnlich wie Patrick tatsächlich beim Spiel, vor allem, weil ich die ganze Zeit dachte, man gewinnt das noch. Eigentlich bis zur 80., 85. Minute dachte ich, dass man das eigentlich schon holt. Aber naja. Es war auch an sich eigentlich, fand ich, ein gutes Spiel, wo man halt die Chancen nicht gemacht hat. Deswegen war es dann jetzt nicht einfach so ein vergessbares 1-1 per se. Es hat jetzt allerdings, heute Morgen hatte ich nicht mehr so viel vom Spiel im Kopf, muss ich sagen. Bin jetzt nochmal einiges durchgegangen, aber das hat dann der Rest danach hat das schon sehr rausgetragen. War mir dann deutlich leichter, mich wieder zu erinnern, alles, was gestern nach dem Spiel passiert ist, dann als was im Spiel passiert ist. Hatte auch die Gelegenheit, mich noch ein paar Mal neu zu ärgern, weil mir wieder Sachen eingefallen sind. Und vielleicht aber trotzdem, also wir waren ja schon sehr, sehr früh da und so, es war auch mega voll, also war klar, dass alle sich sehr, sehr auf dieses Spiel gefreut haben, die Leute haben immer noch draußen Karten gesucht und so, klar. Und die erwähnte Choreo, also das war diesmal eine größte, also Synthesia hat die organisiert und das war ziemlich gewaltig, das war wirklich dann über die drei Tribünen, die nicht die Haupttribüne sind. Ich weiß nicht, ob sie das vorher wussten, aber Heidenheim hat dann eine eigene Farbenchoreo quasi in ihren Vereinsfarben, die sich dann da nahtlos eingefügt hat, aber natürlich halt in den Heidenheim-Farben nicht ganz passend, war ein lustiger kleiner Combo-Buster quasi. Und war wirklich auf jedem einzelnen Platz, war vorher ein Flyer, der das quasi erklärt hat und der dazu nochmal die Vereinsgeschichte hinten drauf hatte und so. Also die Mühe war sehr, sehr groß, die sich da gegeben wurde. Und ich habe jetzt auch nur die paar Bilder bisher gesehen, die dann umgegangen sind und so ein Video und so davon, weil die Fanbilder jetzt auch noch nicht draußen sind. Aber das sah auf jeden Fall schon sehr cool aus, auch mit diesem, auch dann eben auf Süd und so. War dann eine sehr würdige 120 Jahre Choreo und ich glaube auch, dass wenn man Streich gefragt hätte, hätte er sich auf jeden Fall auch gewünscht, dass man eine Vereinschoreo macht an dem Tag und keine gigantische Christian Streich über die komplette Tribüne Choreo. Deswegen ging da diese generelle Skepsis mit so Personenkult, die da, glaube ich, immer vorherrscht, bei so Fanszene-Sachen, ging ganz gut zusammen mit Christian Streichs persönlicher Skepsis gegen Personenkult. Und deswegen war das, glaube ich, sehr gut für ihn, dass man dass da auch der Fokus auf der Geschichte war. Daher, genau, Synthesia hatte das dann echt, echt stark vorbereitet, würde ich sagen.
Du hast gerade Karten vom Stadion erwähnt. Ich mache eine ganz kurze Klammer auf. Falls jemand Karten fürs Unionsspiel hat, bitte melden. Das ist unser Spendenaufruf in dieser Folge. Genau. Die Choreo hat Streich auch erwähnt und fand sie sehr beeindruckend. Die Farben, alles wunderschön. Er war sichtlich davon mitgenommen. Und genau, ich kann auch mal kurz Sky loben, weil die haben es eigentlich vor dem Spiel und nach dem Spiel bei der ganzen Zeremonie auch geschafft, schön draufzuhalten und das Ganze in einem Rahmen und auch von der Länge her so mitzunehmen, wie es dem würdig ist und war. Das ist ja auch nicht immer so. Also das kannte man von der Zone, dass sie das mittlerweile gemacht haben. Bei Sky war mir das bisher noch nicht so bewusst. Also auch mal gut an der Stelle.
Was halt vielleicht auch gerade nochmal, ist ja Wahnsinn, dass man es eigentlich oft so nicht hinbekommt, weil der ganze einzige Selling Point in Europa, den die Bundesliga hat, ist das. Ja. Also das ist der Unique Selling Point, wenn man in dieser Marketingsprache bleiben will. Und das ist, das wäre das Einzige, was man wirklich gut vermarkten können muss, sind Tage wie solche, die vielleicht jetzt nicht global einzigartig sind, aber in den Top 5 großen Ligen dann eben doch weniger zu sehen sind. Frankreich natürlich noch viel. Und dazu dann eben auch noch ein voller Gästeblock und so. Das sind die Sachen, die man eigentlich voll mitnehmen muss und die viel zu selten mitgenommen werden. Daher gut, wenn sie es mal geschafft haben.
Yes. Ich glaube, wir machen dann hier einen Cut. Alles, was Abschiedszeremonie ist, besprechen wir in der Streichfolge am Anfang. Da gibt es auch noch einiges zu besprechen mit der Rede und mit den tollen, mit der Weinrede von Sayer und so weiter und so fort. Aber das hört ihr dann in der nächsten Episode und ich glaube, wir versuchen mal eine kürzere Folge zu machen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich sehe Schmunzeln. Heidenheim? Gehen wir zu denen über?
Mir ja, so oft passiert.
Bisschen sympathischer als Hoffenheim. Vielleicht auch doch, nach dieser Zeremonie. Ja, Aufstellung, Kleindienst war gesperrt. Auch Ex-Freiburger natürlich mit dem Fokus da drauf. Streich hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er darüber nichts hören möchte, weil auf Freiburger Seite die Ausfälle und Sperren in dieser Saison, wie wir wissen, ja auch ganz oft da waren. Jonas Föhrenbach, den der ein oder andere aufmerksame Podcast-Hörer, Hörerin weiß, dass ich da einen persönlichen Ecke-Draht habe und den so um die Ecke rum kenne. Freut mich immer, wenn ich den auf dem Platz sehe. Auch Freiburger Jung. Ansonsten Dingchi kann man noch erwähnen, der ja ab nächstes Jahr bei uns spielt. Jetzt sich nicht so krass ins Rampenlicht in diesem Spiel gespielt hat, wie wir uns das wahrscheinlich erwünschen. Ja, ansonsten Meinungen zu Heidenheim?
Super krass solides Team. Und wirklich im positivsten aller Wege, in dem man das beschreiben kann. Sind es ein bisschen defensiver angegangen, ohne Kleindienst. Also man hätte ja denken können, dass vielleicht Dovedan oder Schimmer oder so für ihn spielen. Stattdessen ist Teuerkauf reingerückt. Sessa von der 8 auf die 10, Schöppner von der 6 auf die 8 und Teuerkauf war dann 6er und Pieringer dann alleiniger Stürmer. War auch ein bisschen defensiver, als ich Heidenheim teilweise schon gesehen habe diese Saison. Aber was halt sehr beeindruckend war, werden wir vielleicht in der ersten Halbzeit noch zukommen, die sind schon sehr gut mit Ball auch einfach. Also die haben sehr viele Ideen. Also in der ersten Halbzeit ist immer, die haben Flügel überladen und haben immer entweder der Flügelspieler der Offensive oder der Außenverteidiger sind eingerückt ins Zentrum. Und es hat dann nur einer die Breite gehalten und dadurch hatte man eigentlich immer auf der Seite, auf der man den Ball hatte, im Halbraum so eine Überzahl und hatte dann ganz gute Räume zumindest, um dort eine Überzahl sich durchzukombinieren. Man hat es dann nicht so gut gemacht auf engem Raum, aber also ich war so in der ersten Halbzeit vor allen Dingen sehr daran erinnert, wie das Leipzig gegen Freiburg immer macht, weil das genau die gleiche Aufbaustruktur war, nur hat Heidenheim halt nicht Dani Olmo und Xavi Simons, muss man sagen, aber das ist so von der Grundidee mit Ball, das ist schon sehr cool und spricht auch sehr für Frank Schmidt, wie oft der dieses Team eigentlich auch neu erfunden hat, also auch schon in der Zweitliga-Zeit und so, einfach ein unglaublich guter Trainer.
Also gerade das mit gut mit Ball kann man vermutlich genau so unterscheiden, also gute Ideen mit dem Ball und dann in dem Spiel teilweise schlechte Umsetzung, also das war auch einfach technisch, dann sind immer wieder Sachen passiert, wo man dankbar sein konnte, weil da war genau der Raum, der dann von der besseren Mannschaft oder technisch besseren Mannschaft genutzt worden wäre, da ist dann einfach immer wieder der eine Pass misslungen oder dann wirklich Annahmen versprungen und so, das war gut für den SC. Und gegen den Ball einfach eine wahnsinnig frustrierende Mannschaft zum Gucken, also als Gegner, das war also so, wo man Respekt hat, aber genervt ist, weil das wirklich immer wieder, wenn da ein kleiner Raum ist, wurde der sehr schnell zugeschoben, ohne dabei zu öffnen. Das war immer sehr klar, dass die erste Idee, die der SC hatte, die war, die sofort abgedeckt wurde, dann musste die zweite genommen werden. So, dann die wurden immer schwerer gemacht. Es wurde einfach nicht der ganz leichte Pass, wurde nicht aufgemacht und so, der eigentlich fällig gewesen wäre und so. Das ist ein gutes Team. Ziemlich beeindruckend, was sie daraus gemacht haben. Es war ganz lustig, dass mit hier Ex-Freiburger und so, dass wirklich die ersten drei Wechsel dann alles die Ex-Freiburger waren oder die zukünftigen mit Dingschi dann, also Föhrenbach und Pieringer und Dingschi waren die bei den ersten drei Wechseln dann dabei. Ja, hilft offensichtlich, viele Freiburger dabei zu haben. Kleindienst hat ja noch gefehlt, aber wurde dann auch nicht besser, als die alle runter waren.
Ja, Pieringer hatte ich vergessen, stimmt, mit der Ex-Freiburg-Geschichte. Ja, und auf Seiten von Freiburg war es eigentlich die zu erwartende Aufstellung wahrscheinlich. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob Höhler in der Startelf spielt für Grifo oder Gregoritsch, wahrscheinlich so irgendwie in der Form. Aber Chico zurück nach der Sperre und das Kübler, Keitel und Gulde. Jetzt ist Gulde verletzt, im letzten Spiel wird es nochmal anders aussehen. Aber dass die drei da sich momentan relativ eingespielt haben, wissen wir ja alle, Sidi ja ebenfalls gesperrt gewesen. Ja.
Vielleicht müssen wir kurz drüber sprechen, dass es das erste Mal halt mit der Besetzung eindeutig keine Dreierkette war in der ersten Halbzeit. Das war klar ein 4-4-2 von Freiburg. Und zwar nicht so variabel, wie man es oft gespielt hat, sondern Kübler war halt konstant breit und Doan war konstant hoch, und zwar vom ersten Moment an. Was hat dann auch gepasst, darf ich über Richtung Spiel überleiten gerne, wahrscheinlich. Es ist nicht arg viel passiert, die ersten 10 Minuten, aber man hat schon von Freiburg gesehen, dass man sehr hoch angelaufen ist im Vergleich zu den letzten Wochen. Also da wirklich relativ früh seinen Stempel aufdrücken wollte, was man gerade, finde ich, so in den letzten beiden sehr erfolgreichen Saisons, also diesjährige ist ja auch relativ erfolgreich, aber gerade in den letzten beiden sehr erfolgreichen Saisons haben wir ja oft drüber gesprochen, dass der SC so rausgekommen ist und probiert hat, in der ersten Viertelstunde das 1-0 zu machen. Und gestern hatte ich mal wieder das Gefühl, dass man das unbedingt wollte, auch wenn es nicht so richtig geklappt hat. Aber genau, das passte so von taktischer Ausrichtung dann auch zum Auftritt auf dem Feld.
Ja, und dann könnte ich den Mischa jetzt fragen, wenn er da wäre, wie die Anfangsphase war. Ich sitze hier mit zwei Leuten im digitalen Podcast-Studio, die bei dem Stadion waren. Jetzt habe ich irgendwie die Aufgabe, mich hier besser an die Highlights erinnern zu müssen, obwohl es bei mir gar nicht so der Fall ist, wenn ich ehrlich bin. Aber das kriegen wir hin. Anfangsphase relativ ruhig, wenn man sich so, nicht so chancenreich. Und ein Schüsschen von Föhrenbach, ein Kopfbällchen von Keitel, aber nichts Zwingendes so auf beiden Seiten. Zumindest nicht in den ersten 20 Minuten. Wie war denn die Stimmung? Vielleicht da könnte man ja mal anfangen, Julian.
Also fand am Anfang auf jeden Fall ziemlich gut. Es gab dann später so Phasen, wo es dann runtergegangen ist, gerade in der zweiten Halbzeit, auch ein Stück weit natürlich, aber wo man das dann nicht so ganz halten hat. Aber ich glaube, gerade am Anfang hatten wir schon wirklich so dieses, es ist das große Spiel, alle haben Bock drauf und es ist Sommer, was auch immer ganz nett ist bei sowas, bevor die Leute dann irgendwann müde werden. War wirklich gut. Es hat auch geholfen, eben wie Patrick sagt, dass man da schon so reingekommen ist, dass es auch ohne die großen Szenen, dass es sehr klar war, dass man Bock hat. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie diesen Moment hatte, wo dann irgendwie knappe Chance daneben und alle werden laut und dann bleibt so. Das fehlt so ein bisschen. Das war dann, glaube ich, ja wirklich erst nach einer Viertelstunde oder so, dass man da eine richtig gute Chance mal hatte. Aber zumindest so vom Publikum hätte ich gesagt, dass es war sehr klar, dass man nach vorne peitschen möchte und dass es nicht jetzt so war, dass irgendwie ganz viele Leute da waren, die sonst nie irgendwie mitsingen oder sowas, sondern es war schon auf jeden Fall auch so, dass das Stadion Lust auf dieses Spiel hatte.
Ja, man hat es auch gemerkt, die Gesänge mit einfacheren Rhythmen, da ging dann aber auch sehr schnell dann wirklich alle Tribünen mit. Das hat man in Freiburg nicht so häufig.
Das stimmt.
Waren alle motiviert.
Ja.
Eine erste Chance von Grifo, der dann auf Gregoritsch ablegt. Der schießt mit links vorbei, knapp an der Strafraumgrenze. Knapp drüber. Eigentlich eine gute Chance.
Guter Schuss. Ja. Guter Schuss, finde ich. Vor allen Dingen macht Gregoritsch mehr draus, als es eigentlich ist, glaube ich.
Und 2 Minuten später hat Cesar die gelbe Karte bekommen gegen Schallei. Frühe gelbe Karte.
Ich würde eine Szene noch erwähnen, die ich auch nochmal gesehen habe. Die hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht im Stadion. Da waren Schallei und Doan linke Seite. Und die rechte Seite, genau. Und Doan hat den Ball und Schaller nimmt ihn mehr oder weniger einfach vom Fuß und läuft dann irgendwie so lange quer, ohne entweder den Pass zu nehmen oder nochmal zurückzuspielen auf Doan, was glaube ich auch eine Option gewesen wäre, oder den Schuss zu suchen, bis dann wirklich alles wieder sortiert war. Und es gibt nochmal später so ein bisschen eine ähnliche Sache. Das war frustrierend, so also Scholloi extrem motiviert auch wieder in dem Spiel, aber das waren dann die Sachen, die so ein bisschen erinnert haben an den frühen Scholloi, wo er immer lieber mit dem Kopf durch die Wand irgendwie versucht hat, den Erfolg zu machen, statt so ein bisschen diese Ruhe dran zu haben.
Kurzes Heidenheim-Lob, die haben, finde ich, es für deren Verhältnisse nicht so gut hinbekommen, den Raum vor dem Strafraum wegzunehmen. Aber sie haben es dann geschafft, wenn sie rund um den Strafraum verteidigen mussten, einfach super wenige Fehler zu machen, weil ich erinnere mich an wirklich viele Szenen gestern, wo irgendwelche Freiburger rund um den Strafraum gelaufen sind und wo dann das Stadion so diese Schießmomente hat, wo ich mir immer dachte, nee, schießt nicht, die halten halt den Block, du hast keinen Schusswinkel. Wo aber auch keiner einen Fehler macht, dann rauszustechen und einen Pass aufzumachen, sondern alle Pässe, die Freiburg dann hätte spielen wollen, wären schwer gewesen und so. Und diese Disziplin zu haben, finde ich immer beeindruckend, wenn abwehrende Teams das können.
Absolut. Ich möchte noch auf Julians Schalai-Take eingehen. Eigentlich kann man den jetzt komplett besprechen, fürs Spiel auch insgesamt. Wenn wir schon bei der Personalie sind, viele wilde Aktionen gemischt mit sehr guten Aktionen und wichtigen Aktionen, auflösenden Aktionen. Und ich verstehe zum Beispiel auch voll, dass er so lange auf dem Platz bleibt und spielen muss, obwohl er dann auch unglückliche Szenen und vielleicht zu eigensinnig etc. hat. Aber er ist natürlich auch ein Unterschiedsspieler, den man lange auf dem Platz haben möchte, ist fit und ist immer für eine gute Aktion gut. Also ich habe das auch verstanden, dass er und Grifo in dem Spiel so lange auf dem Platz waren. Eigentlich ein perfekter Übergang, um zum 1-0 zu kommen, wenn wir da schon sind, weil da war er auch beteiligt am Anfang und hat den Ball noch erobert an der gegnerischen Grundlinie und ihn, ja, näher Eckfahne nochmal zurückgepasst zu Günther. War das dann schon der direkte Pass? Ja, ich glaube schon. Ja. Der reingeflankt hat und ja, ich habe bei uns im Chat zum Spaß geschrieben, Doan besserer Kopfballspieler als Woltemade, der irgendwie 2 Meter groß ist, aber ist natürlich jetzt Quatsch, weil das so ein Reinlaufendes ist. Ich würde trotzdem als Torwart und als Abwehrspieler ausrasten, wenn Doan ein Kopfball-Gegentor gegen mich macht, weil das hat auch was mit Wachsein von. Positionsmäßig mit Firmenwach sein, ich bin mir nicht sicher.
Es ist, Streich redet Mitte der Hinrunde darüber, dass er bei so Flanken immer wieder bemängelt, dass Leute am zweiten Pfosten nicht durchlaufen an ihre Position.
Der Günni vor 10 Jahren, ja, gefühlt.
Und Doan macht das halt jetzt laufend, ne? Also Doan ist bei jeder Flanke an der richtigen Position und es fällt gestern so auf, weil er selber in der zweiten Halbzeit eine Flanke spielt, die so dann völlig ungefährlich ins Tor ausgeht, wo wenn Günther durchläuft, der zu einem freien Kopfball kommen kann, aber den Weg einfach nicht macht und dass Doan den konsequent macht, ist halt kein Zufall. Und die Flanke von Günther ist sehr schön und ich finde, Schalloi ist halt der, also Schalloi und Höhler sind die zwei Spieler, die diesen Ball noch festmachen. Bei allen anderen im Kader läuft er einfach ins Tor aus. Aber Schalloi gibt solche Szenen halt einfach nie aus. Cooles Tor. Und im Stadion cool, weil sich das irgendwie 5 Sekunden vorher angedeutet hat. Ich weiß nicht, wie es Julian ging, aber wo Günther am Ball war und Doan starte, dachte ich so, der Ball muss nur dahin, dann steht es 1-0.
Ja. Ja, war ja auch direkt so, dass wir das perfekt sehen konnten, weil das war direkt im Sichtfeld und es hat sich auch im Spiel angekündigt, würde ich sagen. Das ist ja auch oft eine klassische Alex-Frage und ich würde sagen, in dem Fall ja. Also es gab davor mehrere Szenen, es gab noch so ein Ding, wo irgendeiner von Heidenheim einen richtig miesen Fehlpass spielt und Scholler auch den Ball kriegt und sowas und dann ich weiß nicht, ob Gregoritsch ihm den abnimmt oder ihn dem bewusst da überlässt oder so, aber dann ist es so ein komischer Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch, Nicht-Pass-Nicht-Schuss-Ding. Aber da hatte echt Freiburg mehrfach so Gelegenheiten, wo man aussah, als jetzt dran wäre und so. Und dann war es echt verdient, fand ich. Und eine echt gute halbe Stunde, die man dann zu Recht auch 1-0 führt. Ich fand es auch cool bei Schaller, dass der Ball feiert, wo du meinst, holt ihn sich da nochmal. Das war ja eigentlich eine miese Flanke vorher, wer auch immer die geschlagen hat, weiß ich nicht mehr. Und er war wach und hat sich nicht geholt, weil ich jetzt gerade so leicht kritisch war. Das war perfekt, das war richtig gut von Schalle.
Yes, 1-0 Führung, gute Stimmung im Stadion. So lang sollte die Führung aber nicht halten. Ich habe gar nicht so viel zwischen den zwei Toren tatsächlich. Ne, eigentlich nicht. Und ich lese hier, Kübler verteidigt offensiv gut und gewinnt früh die Kugel. Das ist mir auch noch im Gedächtnis, dass Kübler defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht hat und da sehr offensiv verteidigt hat, so wie es hier steht, aber einfach auch gute Ballgewinne hatte, die zu Konterchancen geführt haben. Ein bisschen besser flanken könnte er in der einen oder anderen Situation.
Ja, ich würde gerne, also Kübler und Eggestein würde ich gerne rausheben in der ersten Halbzeit, weil wir die in der zweiten Halbzeit nicht ganz so sehr besprechen werden, aber Heidenheim macht es in der zweiten Halbzeit auch deutlich vorsichtiger, weil Freiburg so gut ist im Bälle erobern. Also Heidenheim eben erste Halbzeit super ambitionierter Spielaufbau und das hat halt eigentlich immer einen von zwei Ausgängen. Entweder Heidenheim war in einem gefährlichen Raum oder halt Freiburg hatte dann eine Balleroberung und war selber in einer guten Umschaltsituation. Und diese Kübler-Eroberung in der 35. Da läuft Freiburg eigentlich ein 3 gegen 3 Konter. Und Gregoritsch kann Grifo hinter sich nicht sehen, aber wenn Grifo sich bemerkbar macht und Gregoritsch bleibt kurz auf dem Ball stehen, kann er Grifo links frei vors Tor schicken. Er probiert einen schwierigeren Pass auf Schaller, der hängen bleibt, der sonst auch frei vor dem Tor steht. Aber da, es gab so ein paar Chancen auf Chancen, die dann die erste Halbzeit so ein bisschen frustrierend gemacht haben, weil man so dachte, hey, so wenn wir einen Angriff noch gut ausgespielt hätten, dann müsste man sich über das 1-1 nicht so sehr ärgern, über das wir gleich kurz sprechen können.
Ja, das ist eine Situation, die sehr ärgerlich ist. Die war auf eurer Seite, ne?
Andere.
Nee, andere. Ah.
Stimmt. Ja, dann habt ihr es wahrscheinlich im Stadion nicht so gut gesehen, wie man es dann in der Wiederholung sehen konnte, aber es war trotzdem, sah es vielleicht sehr einfach aus.
Also ich fand tatsächlich schon, weil es ist ja klar, es ist die andere Seite, aber du siehst ja dann den großen Raum und manchmal kannst du die Abstände ja nicht so abschätzen von der anderen Seite. Deswegen habe ich die ganze Zeit gehofft, dass es nicht so schlimm ist, wie ich gerade denke, dass es ist, aber war es dann halt. Also sobald Höfler da nach vorne stürmt, also kann man ja kurz sagen, ne, der Angriff ist ja dann das Sessa da im Zentrum und Höfler stürmt ihn quasi an und Sessa dreht sich einmal auf und ist weg. Also so ein bisschen wie Röhl sich gerne aufdreht und weg ist, nur dass der tatsächlich dann einen Boost hat, wo man dann schwer hinterherkommt. Und in dem Fall war es einfach nur er dreht sich in die andere Richtung, als Höfler denkt. Und das war einfach viel zu einfach. Und dann ist es wirklich komplett fehlende Abgestimmtheit. Ne? Also dann haben wir auch diskutiert, Gulde zieht sehr weit raus, um den Außenspieler dazu mit zu verteidigen, was man aber
den auch, möchte ich in Schutz nehmen.
Kann man nämlich auch machen, quasi, weil die anderen sind auch nicht in Position, das zu machen. So. Und dann sind da halt noch, ist noch Keitel und Eggestein da. Und Keitel muss erst noch ein bisschen abwarten, weil sonst ist der direkte Pass offen. Aber dann hat er den Moment, wo er rausschiebt und verpasst es komplett und bleibt einfach stur in der Mitte, obwohl da mittlerweile dann auch noch Kübler hingedrungen ist und so. Also da waren eigentlich, war alles da, hätte rausschieben müssen. Eggestein selbst kommt halt auch nicht mehr hinterher. Für mich 80% Höfler, 20% Keitel, aber vielleicht doch kann man es auch andersrum drehen. Und ja, am Halbschuss dann nicht mehr viel zu halten, aber es war einfach mies abgestimmt von allem.
Ich würde Gulde schon mehr in die Kritik nehmen, um ehrlich zu sein. Also, er hat halt keinen Grund dafür, da zu sein. Also, ich finde, Gulde verteidigt die Situation so, als würde man Dreierkette spielen. Weil, also, draußen ist Dingschi und Traoré haben beide einen Gegenspieler und Höfler hat eben Sessa da und Keitel in dem Moment, also, wir werden gleich über Keitel sprechen, der kann rüberrücken, aber in dem Moment, wo Gulde rausrückt, in diesen halblinken Raum, in dem kein Gegenspieler steht, hat Keitel Pieringer. Und rechts davon ist keine Absicherung, sondern Kübler muss bei Beste bleiben. Das heißt, Gulde rückt eigentlich so links raus, um da zu unterstützen, in einen leeren Raum, den er nicht öffnen muss und lässt dann Höfler ohne Absicherung zurück. Und dann in dem Moment, wo Höfler am Ball ist, können trotzdem alle anderen noch besser reagieren, weil Grifo steht da auch im luftleeren Raum und dreht sich so dahin, fängt so an zu joggen und dann hebt er so die Arme und denkt so, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr hinterher rennen. Und Keitel hat eigentlich auch noch die Möglichkeit zurück. Dann rauszurücken, weil Eggestein dann in dem Moment da ist bei Pieringer und macht dann den Weg aber auch nicht. Also es ist einfach kollektiv, finde ich, mies verteidigt. Also von der ersten Entscheidung an in diesem Angriff. Und ich würde sogar Höfler vielleicht noch am wenigsten Vorwurf machen, weil ich glaube, dass Höfler verlässt sich drauf, dass der Rest klüger agiert. Also ich glaube, Höfler denkt halt in dem Moment, wo er aggressiv auf Sessa drauf geht, dass wenn er den Zweikampf verliert, dass jemand dahinter steht. Ich glaube, dass Höfler das gar nicht wahrnimmt, dass er hinter sich keine Absicherung hat. Ist auch ungewöhnlich für Höfler. Aber
ist halt auch ein bisschen sein Job, das mit, also klar sollten die anderen das auch besser machen, das meine ich auch mit fehlender Abstimmung, aber ich finde schon, jedes Mal, wenn du rausrückst und selbst wenn da abgesichert ist und jemand dreht sich auf, frei in den Sechserraum und hat freien Lauf aufs Tor, ist es schlecht. So, das ist ja sein primärer Job in der Situation, das zu verhindern. Und gerade jemand mit so viel Erfahrung, der diesen Raum eigentlich so beherrscht, sollte das, finde ich, nicht passieren.
Muss halt die 11. gelbe Karte ziehen, ne?
Ja, also tatsächlich, sag mir mehrfach so, jetzt kannst du da wirklich mal, jetzt ist das scheißegal.
Also, Kreisliga Alex Sechser ist auch bei der Höfler Verteidigung, und weil das passiert schon mal, dass man da ausgewackelt wird und man muss Leute hinter sich haben. Aber ja, ich verstehe beide Argumente. Ich finde, Grifo ist die ärmste Sau, weil irgendwie Gulde und Günther rausrücken und er dann als Offensivspieler da irgendwo rumturnt, wo er absichern müsste.
Naja. Aber wenn es Gulde nicht ist und Höfler nicht ist, wer ist es denn dann bei dir?
Na, ich glaube, also ich bin eher bei Grifo tatsächlich. Also okay. Ich sag ja, nur weil er halt kein Verteidiger ist, aber eigentlich müsste er, glaube ich, den Raum dann zumachen. So, nach zumindest dem Standbild, was ich
eigentlich. Vielleicht gibt es auch einfach keinen Schuldigen, sondern es ist einfach wirklich. Es ist halt, es ist dann aber auch super ärgerlich, weil es wirklich die Gegner, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte das Gefühl, Heidenheim kam oft in gar keine schlechten Räume. Aber ich finde trotzdem, man hat auf diese immer mal wieder so Probleme, dass Heidenheim gute Situationen sich erspielt hat, hat man immer wieder gut reagiert, indem man sich gut geholfen hat und so weiter. Und es ist halt super ärgerlich, dass du es in einer Situation dann so kapital im ganzen Verbund schlecht machst und dann halt ein freies 1 gegen 1 zulässt und dir damit zu mit dem Arsch einreißt, was du halt die ganze Halbzeit gemacht hast. Das ist halt nervig und ein Sinnbild für die Saison, wenn man ehrlich ist.
Man kann natürlich auch nochmal sagen, also ich bin schon, dass Keitel da auf jeden Fall sich falsch verhält, aber es ist halt nochmal, der spielt jetzt Innenverteidiger, diesmal sogar, Patrick hat es gesagt, in einer Viererkette. Also es ist jetzt wirklich, wirklich gar nicht mehr seine Position. Und das macht's nicht, macht die Situation nicht besser, aber es ist halt wirklich nicht sein Job eigentlich. Dass man dann quasi den falschen Instinkt hat oder so, ist vermutlich entschuldigbarer. Es ist halt, also es ist ein Tor, was nicht fällt, wenn da Ginterlin hat stehen. Ich glaube, das kann man mal festhalten.
Alright. Das Podcast in a Nutshell-Situation besprochen. Wir wollen eine kürzere Folge machen.
Das ist die letzte Situation ungefähr.
Ja, okay. Der ersten Halbzeit. Ja, es wurde dann ein bisschen hitziger. Heidenheim hat ein bisschen Oberwasser bekommen. Es wurde auch ein bisschen, ich glaube, dann war irgendwann die Situation, wo ich gesagt habe, Eggestein muss den Elfer ziehen und einfach in ihn reinlaufen und nicht Fairplay so sich nicht umrennen lassen.
Ich würde kurz Müller loben, weil das ist direkt vor uns.
Okay. Macht er gut.
Und Müller deutet kurz an, er geht mit den Händen raus und zieht sie dann zurück in dem Moment, wo Eggestein bei ihm ist. Das heißt, also Eggestein kann eigentlich den Kontakt nur ziehen, wenn er in Müllers Kopf reinläuft und dann kriegt er den Elfmeter halt nicht. Okay.
Aber dann hat man vielleicht einen Vorteil in der zweiten Hälfte.
Ja.
Also es war nervig, weil das war kurz vor der Pause fand ich nochmal gut. Da hat man echt mehrfach nochmal Chancen auf Chancen, wie Patrick sagt, und dann echt nochmal die gute Möglichkeit da. Eggestein ja vorher schon mal eine Situation da, das war, dass aus keinem der Dinger dann noch ein Tor gefallen ist. Also es war ein unverdientes 1-1 für Heidenheim, hätte ich insgesamt gesagt, zur Halbzeit. Da war man schon besser. Die wirklich guten Heidenheim-Minuten waren wirklich die so 2-3 vor dem Tor und dann die 3-4 danach. Und dann, da war ich froh, dass man sich eine Pause rettet. Und dann in der Nachspielzeit der Halbzeit war man schon wieder die bessere Mannschaft, fand ich. Und deswegen, also macht dem SC da echt wenig Vorwürfe für die Halbzeit. Außer halt die eine schlecht verteidigte Szene.
Ja, und es sollte noch eine bessere Halbzeit folgen, zumindest was Spieldominanz betrifft. Keine Wechsel zur Halbzeit. Wie kam man raus aus der Pause, aus Stadionsicht?
Ziemlich gut, glaube ich. Also nicht so, dass es in Chancen resultiert wäre, aber ich fand, die Viertelstunde nach der Halbzeit war die beste Grifo-Phase des Spiels, der dann also auch einfach überall auf dem Feld zu finden war. Er ist schon in der ersten Halbzeit immer mal wieder im rechten Halbraum gewesen, in der zweiten Halbzeit dann wirklich ziemlich häufig, weil man da probiert hat, Überzahlen zu schaffen. Und das hat einfach sehr oft, also es war so ein bisschen, ich finde, der SC war in den letzten Wochen oft ein bisschen zu statisch mit Ballbesitz, ein bisschen zu sehr in den Schemen, die man irgendwie ablaufen wollte und dann dadurch keine Überraschungsmomente. Und gestern hatte man das nicht so wirklich, sondern man hat immer mal wieder in unterschiedlichen Situationen Überzahlen geschaffen, hat sich in andere Räume bewegt und so. Und hat sich dann eigentlich die Chancen, die man dann hatte, auch wirklich verdient.
Und wenn wir gerade hier bei Loben, bevor ich was kritisiere, noch sind, ich fand tatsächlich auch Gregoritschs Bewegung raus aus der Spitze super gut. Es haben sich viele Leute um mich rum aufgeregt, schieß doch, aber da war nie ein Schuss. Das war immer, Heidenheim hat das zugestellt, jedes Mal. Und was möglich war, war den Pass zurückspielen und dann muss im Idealfall noch ein Pass quasi zum dann freien Freiburger, der kam dann oft schlecht oder halt dann der Schuss, der dann oft ganz okay war, aber halt nicht reingegangen ist. Aber ich fand das gut, wie oft er sich hat fallen lassen, versucht hat mitzuspielen und so. Das war jetzt mein Sandwich an der Kritik, weil sowohl bei Grifo als auch bei Gregoritsch kann man noch was sagen, nämlich Grifos Standards waren oft wieder schlimm, also gerade an seinen Standards gemessen, die halt sonst so gut sein müssen eigentlich.
Der hat mich abgeholt, der Spruch.
Das war echt frustrierend, wie oft man auch gute Standards nämlich bekommen hat, also von der Position her, die dann einfach verspielt wurden. Und wenn sie mal kamen, um jetzt mal zur 55. Minute überzuleiten, ist die wir überhaupt nicht verstanden haben, wie das kein Tor war, weil das war dann wirklich auf der anderen Seite, war ein Freistoß, der dann so von Frifo, der von Gulde verlängert wird. Und dann dachte ich schon, der ist jetzt schon irgendwie drin, aber stattdessen ist dann Gregoritsch wirklich komplett blank aus, was sind das, 5 Meter oder sowas. Und naja, also schießt halt einfach an. Es ist nicht jetzt irgendwie noch was Krasses gemacht oder so, sondern das war absolutes Pflichttor. Da kann man, glaube ich, echt nicht irgendwas noch groß in Schuss nehmen. Das war einfach bitter. Der muss rein.
Ja. Schade, dass der von Gulde nicht einfach reinfliegt, ne? Weil Gulde macht es in der Situation perfekt, geht dem Freistoß entgegen, verlängert ihn mit dem Hinterkopf aufs lange Eck und der prallt halt gegen den Pfosten. Und ich glaube, was mich nervt bei Gregoritsch, das nervt mich so immer, er beschwert sich erst, weil er ein Handspiel haben möchte. Weil, glaube ich, Guldes Kopfball so leicht abgefälscht wird mit irgendwie in der Schulter oder so. Und dann hat er aber trotzdem noch genug Zeit, um sich zu positionieren. Und der muss halt einfach nur flach in die rechte Ecke, weil Müller läuft halt Richtung Tor mit und er schießt ihn ab. Es darf ihm nicht passieren. Also, ja, es ist menschlich, es passiert, aber es darf ihm halt nicht passieren.
Ja, ich glaube, an seiner Reaktion danach abzulesen, weiß er das auch? wollte ihn einfach mit dem Kopf durch die Wand halt reinschroten aus der Entfernung und hat ihn halt angeschossen. Schon auch, kann man schon noch besser lösen. Für Gulde extrem bitter, weil der hat innerhalb von 2 Minuten fast das Siegtor und dann verletzt er sich 2 Minuten später. Muskelbündelriss wahrscheinlich, auf jeden Fall Saison aus und ja, gute Besserung.
Wäre ja auch zu spaßig, wenn irgendein Innenverteidiger die Saison gesund durchgestanden hätte, ne?
Ja. Jetzt sind es dann tatsächlich alle 5. Also jetzt der Einzige, der noch da ist, ist Salah, der nicht spielen darf. Also, das ist schon eine absurde Situation. Man kann viel über die Transferpolitik schimpfen oder so. 5 Innenverteidiger plus ein weiterer zu Leihe ist eigentlich mehr als ausreichend in jedem Bundesliga-Verein. Jetzt wirklich alle raus, ist Wahnsinn.
Ja. Eingewechselt wurde Makengo. Habt ihr damit gerechnet?
Ja, schon.
Ich nicht.
Also, ich hatte nicht irgendwann vorletztes Heimspiel schon mal nach einer Einwechslung Innenverteidiger gespielt in der Dreierkette. Ich meine, ziemlich sicher. Und er ist gelernter Innenverteidiger und Streich hat ihn vor einigen Wochen in der Pressekonferenz genau dafür auch als Option angesprochen. Deswegen fand ich es jetzt nicht überraschend, dass er kommt.
Ja, also für diese halbe Viererketten-Variante und so, boah. Aber wenn er, also ja, ich hätte das
alleine auch nicht eingeführt. Man hat es auch direkt zur Dreierkette gemacht, ne? Also Makengo war drauf und 2 direkt Dreierkette.
Ja, ich habe mich gefreut. Spreche ich jetzt über Makengo und Günther? Ja, wahrscheinlich mache ich es jetzt ganz kurz. Ich traue Makengo viel zu in den nächsten Jahren beim SC und ich war nicht ganz happy mit Christian Günther in diesem Spiel. Das ist vielleicht das falsche Spiel, weil, also jetzt haben sie in dem Spiel auch nicht die gleiche Position gespielt, das ist eher so ein Perspektivgedanke. Aber Günther hat mir in der Rückwärtsbewegung nicht immer gefallen. Es wirkte für mich nicht so spritzig wie zu besten Zeiten. Das ist auch erklärbar und verstehe ich auch voll. Aber auch offensiv mit Ball waren jetzt nicht Grifo und Günther auf dem Platz und der linke Anker hat die schwindelig gespielt. So, das war irgendwie auch nicht so zu sehen, wie es auch schon mal zu sehen war. Ich prognostiziere im Gegensatz zu anderen, dass ich glaube, dass Makengo mehr Spielzeit bekommen wird in der nächsten Saison und Günther langsam weniger. Kann aber auch sein, dass er eine volle Vorbereitung braucht, dann wieder fit ist und das anders aussieht. Klar.
Ich würde sogar tatsächlich gestern sagen, ich fand Günther wieder spritziger als in einigen Wochen davor. Ich glaube, man sollte den Kontext schon miterzählen, dass er hat viele von diesen Überlaufen-Läufe gestartet. Traoré ist, glaube ich, unter den 2 oder 3 schnellsten Rechtsverteidiger in der Liga und Dingchi hat jeden Weg mit nach hinten gemacht, was er nächstes Jahr auch für Freiburg machen wird. Und Günther hat halt einfach den Tempovorteil, den er ganz oft hat, nicht. Also das war einfach, er hat so Läufe angezogen und dann war der einfach nicht mehr da, der Lauf. Ja.
Ja, okay. Das Argument kaufe ich. Ich bleibe trotzdem bei meiner Prognose, dass es eventuell so sein könnte, dass Makengo da zu mehr Spielzeit kommt. Für mich übrigens auch der perfekte Backup in dieser Rolle. Linksverteidigung, linker Innenverteidiger ist, aber auch darüber haben wir schon diskutiert.
Ja, ich würde aber kurz zu Makengo. Ich war dann sehr genervt vom Publikum gestern. Ich habe mich da auch einmal sehr laut drüber aufgeregt, weil er hatte später, ich fand, er hat es defensiv ziemlich gut gemacht. Er hat aber später 3 richtig üble Pässe. 2 in Seitenaus und einen, den er weiß, ob so im Rücken spielt, dass er fast in Seitenaus geht. Und da ging beim zweiten so richtig das Gekrummel los um uns rum. Und wir machen das einfach nicht bei 22-Jährigen, die ihre erste Bundesliga-Saison spielt. Lass den Scheiß einfach. So, lass den Jungen Fehler machen. So, der spielt das erste Mal Innenverteidiger auf Profiniveau.
Ja, das wirkte so wie so eine, einfach eine kurze, hippelige, nervöse Phase eines jungen Spielers, der dann auch ein bisschen, nicht noch ein Fehler und dann passiert halt noch ein Fehler.
Also im Spiel war es dann ja, um es quasi ein bisschen abzukürzen, war es trotzdem dann so, dass der SC eigentlich da einfach das Tor machen muss. Da waren die Chancen da. Es waren auch teilweise gar nicht so tolle Situationen, aus denen man dann gute Chancen gemacht hat. Dann muss man schon sagen, dass es dann auch viel Pech ist, wie halt vorher schon bei dem vor dem Gregoritsch-Tor, das halt an Pfosten fliegt, ist dann nervig, also von der Gulle-Verlängerung. Und hier dann hatte Grifo einen Vintage-Grifo-Moment, das war mega geil. Ich weiß überhaupt nicht, aus welcher Situation er das eigentlich da macht. Das war so ein Anspiel im irgendwo halt im Zentrum. Und
das war ein Einwurf. Ja. Höfler verlängert den Einwurf und dann springt er so halb hoch auf, genau.
Genau, und das war eigentlich nicht groß, was damit zu machen, weil er halt so komisch halb hoch ist und er macht es einfach einzig wirklich Vernünftige, nämlich einen Drehschuss.
Das ist so Weltklasse.
25 Meter oder so und wirklich an die Latte. Das war nervig. Direkt danach kriegt er gelb wegen Meckern, da war er dann richtig heiß. Und also das zweite Mal dann Pfosten und dann nochmal Grifo, der von Gregoritsch da cool eingesetzt wird und dann allein vor Müller ist und nicht an ihm vorbeikommt, wo es zum zweiten Mal fast hätte Elfer geben können, wenn man es ein bisschen anders macht. Das war die Phase, wo du es halt einfach gewinnen musst. Aber das ist halt der Unterschied. Ich verstehe nicht so ganz, dann waren Leute irgendwie genauso wütend über diese Phase, wenn man das Tor nicht gemacht hat. Also gerade danach auf Twitter und sowas und Transfermarkt und so. Wie davor, wenn man schlecht spielt. Und das macht für mich keinen Sinn, weil eine gute Phase, wo ein Tor nicht fällt, ist nervig, aber das kann man ja nicht vorwerfen. Das ist ja nicht so, dass der Einsatz gefehlt hat oder so. Das kann man ja vorwerfen. Oder die Spielidee oder die Qualität oder sowas. Sondern halt einfach das Tor nicht zu machen, ist keine... Da hat man es nicht gewollt oder so, das ist ja Blödsinn, sondern das war wirklich, da hat man sehr gut gespielt und dann ein paar Mal Pech und ein paar Mal Unvermögen vom Tor oder so, aber damit, da kann ich ja danach nie sauer sein. So, das ist keine schlechte Leistung, das ist eine sehr gute Leistung, wo man sich dann am Schluss nicht belohnt. Und das war die, glaube ich, nochmal beste Phase. Doan hatte nochmal so eine Szene, wo er im Strafraum ist, Scholler dann vorbeischießt und so. Da waren echt genug Chancen, um das Spiel da zu drehen, schon vor der Schlussviertelstunde, oder zu biegen.
Es ging die Wechsel los auf Hoffenheimer Seite. Dove dann für Dingchi, Maloney für Führung. Was habe ich schon wieder Hoffenheim gesagt? Irre. Das ist irgendwie drin, ich weiß auch nicht. Und in der 74. Minute nochmal ein Doppelwechsel. Pick für Sessa und Tomala für Pieringer. Ich hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass die Heidenheim-Wechsel groß was an der Freiburger Dominanz geändert hätten, sondern das war, wie Julian schon gesagt hatte, man dachte bis zur 80. oder in der 80. Minute dachte man immer noch, der SC Freiburg zieht das. Und ich dachte das ehrlich gesagt auch noch in der 90. Minute, dass da jetzt ein Happy End rauskommen muss.
Ich würde schon ein bisschen widersprechen. Ich fand, also Heidenheim hat die letzten 5 Wochen oder 4 Wochen ohne Maloney gespielt, der die ganze Saison durch einer der besseren Sechser der Liga war. Und der jetzt dann aus Verletzungspause wieder zurückkam. Und dann hatte Freiburg wirklich diesen Raum vorm Strafraum, den man immer wieder gefunden hat mit Schaller, der war dann weg. Also man musste dann immer wieder über die Flügel und hatte dadurch ein bisschen, also man sieht es auch, es sind dann deutlich weniger Torchancen als in den Minuten davor, finde ich, ab der Maloney-Einwechslung.
Naja, aber selbst danach hast du immer noch die Grifo-Chance, du hast immer noch den Doan-Scholler-Situation, nachdem dann SC auch wechselt, Weißhaupt für Günther und Höhler für Gregoritsch, hat Höhler diese Riesensituation und so, das waren andere Chancen rausgespielt, aber die hat immer noch geklappt, also es waren dann mehr über die Flanken und so und trotzdem haben die funktioniert, also ich finde an Situationen irgendwann, also einer davon hätte dann auch reingehen müssen. Ich glaube, die letzten 5 Minuten habe ich dann das Gefühl, okay, jetzt ist Heidenheim der Sache näher, weil dann war es wirklich, glaube ich, auch eine Kraftfrage bei Freiburg. Das war dann echt viel Aufwand vorher, für den man einfach nicht belohnt hat. Aber bis dahin hätte ich auch gesagt, der SC ist weiterhin die beste Mannschaft. Und, also, ne, nochmal, bis zu einer Chance von Heidenheim irgendwie in der 87. oder sowas, waren die überhaupt nicht im Strafraum. Also das war schon deutlich dominante Halbzeit.
Ich war ein bisschen genervt noch im Stadion. Also haben wir, du hast gerade schon gesagt, dass Weißhaupt und Höhler kamen, ne? Mhm. Man macht das ja normalerweise eigentlich, wenn man Weißhaupt auf dem Feld hat, dass man ihn dann sucht, wenn man ihn isoliert bekommt. Und das hat die ersten 5 bis 10 Minuten hat nicht funktioniert, weil Heidenheim da oft zu zweit stand. Und dann hatte man aber in den letzten 10 Minuten hatte man ihn oft alleine gegen Traoré und hat den Ball einfach nicht dahin bekommen, obwohl man aus der Mitte die Möglichkeit hatte, nach links zu verlagern. Und dann wenn du ihn drauf hast, dann mach das halt. Weil Weishaupt kriegt halt fast immer eine gute Flankenposition, wenn er ein 1 gegen 1 hat. Das hat mich ein bisschen genervt.
Ja. Und ansonsten, also wir hatten den Kopfball von Höhler. Dann hatten wir diesen Nachschuss von Keitel, den er links daneben sitzt,
das ist so, wo ich
auch
gewesen.
Nicht verstehe, dass er den irgendwie
warum er den rechten Fuß nimmt.
Oh. Ja, das wäre auch gut gewesen.
Und jetzt Alex, 93. Minute. Muss Grifo den Ball flanken oder ist es okay, dass er den direkt probiert?
Ich verstehe es, dass er ihn nimmt.
Es ist aber auch, Eggestein geht zu ihm hin, ne? Also Grifo steht schon zur Ausführung bereit und Eggestein geht zu ihm hin, Grifo nickt, schießt 2 Sekunden später und schießt ihn direkt. Also ich glaube, dass ihm auch gesagt wurde, er soll ihn probieren.
Was in dem Spiel auch, also der war heiß und also ich hätte es ihm auch zugetraut in dem Spiel.
War jetzt auch kein Scheißschuss, ne? Also,
nee.
Ist schon aber okay. Müller hatte das im Griff. Also der wäre dann tatsächlich nicht so gefährlich geworden.
Ja. Philipp kam in der 89. Minute für Schalay auch wieder sehr spät. Das ist auch irgendwie ein Thema dieser Saison, dass Maxi Philipp nicht so auf richtig viele Minuten kommt. Genau. Und ich glaube...
Ich habe am Schluss gedacht, Heidenheim pusht vielleicht auch noch auf den Sieg, weil ich dachte, so, das bringt denen ja jetzt nicht so viel quasi. Also die sind happy mit ihrer Saison, ist klar, aber die haben ja tatsächlich diese Europa-Chance, müssten dafür aber realistisch eher gewinnen. Jetzt hängt, also um es wirklich eine große Chance daraus zu machen, das haben sie dann aber, also sie waren am Schluss noch mal ein bisschen besser, aber die haben jetzt nicht aufgemacht, um noch den Sieg zu holen oder so, die sind bei ihrem Konzept geblieben. Hat mich ein bisschen geärgert, hätte ich gerne gehabt, dass sie es halt wirklich zum komplett offenen Schlagabtausch machen, weil da hätte ich uns dann auch wieder vorne gesehen und hätte wäre bereit gegangen gewesen, das Risiko zu gehen. Aber ja, am Schluss, ich war jetzt auch nicht so ultra frustriert, das Spiel war nervig, aber ich finde der Punkt, klar, man verabschiedet sich jetzt von dieser absurden Champions-League-Chance, aber der Punkt ist nicht blöd für diesen absurden Wettkampf um Europa, wo man jetzt mit einem Punkt Platz 8 klar machen kann.
Unsere Punkteprognose der letzten 5 Spiele war nur leider ziemlich falsch.
Ich bin am nächsten dran mit Abstand und ich glaube, ich werde es um 100% überbieten.
Ja. Genau, Endstand, alles danach und Christian Streich saß lange auf der Bank und musste erstmal runterkommen, aus dem Grund, weil er erstmal, also er wurde auch dazu befragt in der Pressekonferenz und er musste erstmal kurz runterkommen, weil er nicht verstehen konnte, dass man das Spiel nicht gewinnen konnte und er sich einfach auch sichtlich mit einem Sieg verabschieden wollte. Das alles besprechen wir in der Streich-Sonderfolge. Gibt's noch Spieler, die ihr erwähnen wollt, die ein bisschen zu kurz gekommen sind? Ich möchte Chico Höfler, glaube ich, mal noch lobend erwähnen, der einfach strukturgebendes Element ist. Man merkt, dass er gefehlt hat und vor allem auch im Zusammenspiel mit einem einrückenden Grifo, die spielen sich dann da die Doppelpässe zu und laufen sich 2 Meter rechts, 2 Meter links einfach frei in die Zwischenräume. Ist, glaube ich, auch hoch im Kurs bei meinem Spieler des Spiels, trotz des 1:1.
Ich würde gerne Lukas Kübler nochmal erwähnen, weil ich fand den echt, echt gut. Also der hat sehr, sehr viele Sachen sehr aktiv verteidigt, ist da immer wieder voll dagegen gegangen und hat die auch dann geholt, ohne dabei hinten mit aufzumachen, was dann als wirklich Vierer-Kettenrechtsverteidiger schon recht schnell passieren kann, gerade gegen Heidenheim, war ich sehr zufrieden mit.
Wir haben vorhin kurz über Eggestein gesprochen, aber ich würde es gerne nochmal explizit rausheben. Ich habe vorhin bei transfermarkt.de die Liste aufgemacht mit Ausfallzeiten dieses Jahr und da ist jetzt mit der Gulde-Verletzung gibt es nicht mehr arg viele Spieler, die diese Saison kein Spiel verletzt verpasst haben werden. Und Eggestein ist halt einer von den wenigen und das ist bei dem halt irgendwie diese Kraftfrage. Ich hatte zwischendurch mal das Gefühl, das ist eine Frage, aber jetzt gegen Saisonende in den letzten Wochen war es bei ihm halt nicht so, sondern ich fand ihn wieder konstant relativ gut. Und ich fand ihn gestern wieder sehr gut und auch von Minute 1 bis Minute 95 durchgelaufen, immer wieder Bälle erobert und so. Und auch, vielleicht kann ich auch sagen, ist auch mein Spiel des Spiels.
Achso, wenn wir schon da sind, dann bleibe ich tatsächlich auch bei Kübler. Fand aber Eggestein auch sehr, sehr gut und würde bei Doan hatte ich jetzt kurz überlegt. Ich fand, da waren ein paar Phasen dabei, wo er mir zu abgetaucht ist oder wo die Sachen einfach nicht so geklappt haben, fand ihn aber auch wieder gut und ist auf jeden Fall, ne, der Spieler der Rückrunde und sowas, aber in dem Fall hatte ich Kübler gerne nochmal besonders gelobt.
Ich glaube, dann können wir es zumachen. Ich meine, ich habe die Expected Goals jetzt nicht offen.
Du hast kein Spiel des Spiels gewählt.
Doch, ich glaube, ich nehme Höflem aus dem besagten Grund
okay.
einfach, weil ich
okay.
ein gutes Spiel fand. Fable für ZMs.
XG sind überall so 1,6 zu 0,5, 1,8 zu 0,6 so in dem Rahmen.
Okay.
Also Freiburg deutlich, deutlich vorne.
Offensichtlich auch Schüsse und Ballbesitz etc. Aber ja, genau. Ich glaube, wir sind uns einig, das Spiel hätte man auch ziehen können. Aber hoffentlich. Heidenheim, Jesus, ist auch nicht die einfachste Mannschaft dieses Jahr. Die hätten vorbeiziehen können in der Tabelle, haben das jetzt verpasst. Ich glaube, man kann noch ein Shoutout an die Fans von Heidenheim richten. Vor allem ihr, die im Stadion wart, haben ja sich brav verhalten, standen Spalier. Also das Team stand Spalier, die Fans haben geklatscht.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir es vorhin, ich habe es bei der Choreo vergessen. Wenn irgendjemand das Einlauflied gestern erkannt hat, ich habe es nämlich von der Süd aus nicht erkannt und es wurde geändert wegen der Choreo und ich habe keine Ahnung warum, ich habe das Lied noch nie gehört. Schreibt es gerne bei Twitter oder Instagram irgendwo rein, was das eigentlich für ein Song war, weil ich bin Re-Rap komplett verwirrt gewesen.
Hat auch nicht geholfen, dass man selber irgendwie drüber gesungen hat, von daher.
Nee, ich dachte vor allen Dingen, es kommt irgendwas, wo man sich irgendwie, weil das hatte ja sogar Synthesia, war das mit auf dem Flyer drauf. Ich dachte, man singt das irgendwie mit, was auch immer kommt, aber ja, es war wild irgendwie.
Heidenheim auf jeden Fall sehr cool gewesen dort. Ich weiß nicht, ob wir es gleich nochmal haben, aber die Fans sind alle da geblieben. Das war immer noch knallvoll. Also nicht nur die Freiburg-Fans, sondern eben auch die Heidenheim-Fans. Die Spieler sind alle da gewesen. Der Frank Schmidt hat nochmal was gesagt. Mal ganz kurz auch, war sehr gut, weil man, es geht ja jetzt nicht um mich und so. Das war, ich weiß nicht, ob man viel bessere Gegner hätte haben können für so eine Situation. Und das, ich bin jetzt nie so der Große, ich brauche Harmonie im Fußball oder so, aber das war ein Moment und das war dem Moment voll angemessen. Und ich glaube generell nach der Saison und auch nach den ganzen Auswärtsauftritten der Fans, jetzt nicht nur hier, sondern generell von Heidenheim, will ich diesen schlecht für die Liga-Scheißdreck nicht mehr hören. Das finde ich eh immer Blödsinn, aber ich verstehe es noch so ein bisschen halt, wenn jetzt irgendwie ein Verein aufsteckt, der dann auch keine Fans mitbringt oder der jetzt fußballerisch nichts hinzufügt oder sowas, aber das ist bei Heidenheim nicht der Fall. Und dann sollen sich halt mal die Leute mit deutlich mehr Geld und mehr Fans anstrengen, damit sie, wenn sie es anders haben wollen, aber von mir aus Heidenheim gerne wieder Klassenerhalt nächstes Jahr.
Ja, dem schließe ich mich an. Und dann können wir, glaube ich, das Spiel zumachen in unserer schnelleren Episode. Wir haben ja den Sonntag nach dem Spiel. Wir nehmen ja recht zügig auf hier heute. Daher kann ich zu Leihspielern und den anderen SC-Teams nur kurz was sagen, beziehungsweise nicht zu allen was sagen. Wir haben Robert Wagner für Greuther Fürth. Der hat gestern, ich weiß, oder was vorgestern, der hat 0-0 gegen Magdeburg gespielt und durchgespielt. Wir haben Kimberly Esekwem bei Paderborn, der weiterhin nicht im Kader war. Paderborn hat 1-0 gegen den HSV gewonnen und damit die letzten kleinen Aufstiegschancen des HSV zunichte gemacht. Hugo Sique spielt heute Abend um 18.30 Uhr in der belgischen Meisterrunde gegen Antwerp. Und Kevin Schlotterbeck spielt heute Abend um 19.30 Uhr gegen Leverkusen, die mit einem Unentschieden, also Bochum, den Klassenerhalt fix machen können. Sicherlich auch spannend. Mal gucken, ob Leverkusens Serie hält. Wahrscheinlich schon. Die anderen Teams des SCs, die SC-Frauen, Julian, die spielen morgen um 19.30 Uhr bei der Eintracht in deiner Wahlheimat. Du bist dort, nehme ich an.
Ja, kommt alle rum. Es wird vermutlich tough. Frankfurt braucht noch einen Punkt, um die Champions League zu machen. Das wird Freiburg ist extrem verletzt und das läuft eh nicht gut gegen Frankfurt. Aber wir gucken einfach mal.
Ja, Endspurt für Julian, für alles Fahrer Julian. Wir haben die zweite Mannschaft, die heute Abend um 19.30 Uhr gegen Saarbrücken in Saarbrücken spielt. Und wir haben die U19. Relativ amüsant. Die haben im Verbandspokal, das war das Spiel in Donaueschingen, was in Donaueschingen, mit 8-0 im Stadtderby gegen den FFC gewonnen. Zweimal Tore von Toba, zweimal Tore von Sturm, zweimal Amegnaglio, einmal Wagner, einmal Chatak. Und spielen heute um 14 Uhr, also seit 11 Minuten in dieser Aufnahme, nochmal gegen den FFC in der Oberliga. Mal gucken, ob der FFC da revanche-lustiges. Wir werden es angucken. Für mich natürlich das Highlight in zwei Wochen am 24. Mai in Potsdam, das DFB-Pokalfinale. Ich werde dort sein und freue mich über jeden, der es nach Potsdam, nach Berlin schafft. Das wird cool. So, Und dann sprechen wir über den Bundesligaspieltag. Wir müssen das Highlight-Spiel Köln gegen Union ans Ende packen, weil unser nächster Gegner Union Berlin ist. Ist wahrscheinlich das spannendste Spiel dieses Spieltags gewesen. Ja, ansonsten, Dortmund lässt sich gehen. Frankfurt holt nur ein X gegen Gladbach. Das heißt, wir hätten, das wäre noch möglich gewesen, am 34. Spieltag was zu reißen. So wie Frankfurt gepunktet hat, Julian, ist es schon auch ein bisschen ärgerlich, dass man nicht ein paar Punkte mehr auf dem Konto hat nach diesen letzten Spielen.
Also wirklich gegen Abstiegskandidaten und gegen Spiele, wo man klar besser war, wie Wolfsburg und Heidenheim, da insgesamt 5 Punkte liegen zu lassen, das sind die Punkte, die einem zur sicheren Euroleague und wenn ein einziges Spiel verrückt läuft, zur Champions League reichen. Ne? Also dass das am Schluss fehlen wird, das ist ärgerlich.
Vielleicht sollte man solche Restprogramm-Debatten einfach mal wirklich ein für alle Mal killen. Mhm. Wenn man sich Mainz gegen Dortmund anschaut, ist nämlich zum Beispiel Dortmund vielleicht der einfachere Gegner gewesen, als es Köln ist, zu so einer Schlussphase.
100%. Und also vielleicht nochmal zu Dortmund. Von dem Verein, der über die Jahre immer wieder rumgeheult hat, wenn irgendein armes, hilfloses Team von einem überlegenen Bayern-Team abgeschlachtet wurde und daraus irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung gemacht hat, dass man jetzt in aktiven Abstiegskampf für ein Team, wo zumindest einige größere Feldgruppierungen auch noch Freundschaften haben und so, sich da so absolut abschlachten lässt gegen, also es war ja nicht mal irgendwie, ah ja, kann auch anders ausgehen oder sowas, sondern ein absolut hochverdientes 3-0 gegen Mainz, wo es nach einer halben Stunde rum ist, also 20 Minuten oder so. Allen Respekt an Mainz, so, die haben es bestimmt fantastisch gemacht von den paar Sachen, die ich sehen konnte, so, die spielen eh eine geile Rückrunde, alles gut, aber also sowas Freches, also da will ich mir nie wieder irgendwas anhören aus Dortmund und ich hoffe, die merken sich das, aber ich weiß genau, in 2 Jahren, wenn es irgendwie andersrum ist, dann wird er wieder rumgeheult. Sorry.
Nö, ja, genau richtig. Patrick, hast du noch irgendwelche Bundesliga-Spiele, die du besprechen möchtest? Wir haben, ich weiß nicht, Stuttgart hat in Augsburg gewonnen. Das ist relativ wichtig für uns, dass Augsburg da keine Punkte geholt hat im Kampf um Europa.
Ja, also letztlich ist das, was dann gestern hängen geblieben ist. Wenn jetzt nicht Wolfsburg zufällig in München gewinnt, dann reicht uns halt ein Punkt gegen Union, um sicher Achter zu werden. Und das ist ja trotzdem nochmal irgendwie herauszuheben, dass das jetzt gestern kein Drama war, ergebnistechnisch. Ja, gesehen habe ich nicht. Also ich habe Stuttgart-Augsburg gesehen. Und also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Augsburg nächste Woche in Leverkusen plötzlich gewinnt. Das halte ich für ausgeschlossen. Die sind aktuell einfach nicht sonderlich gut.
Ja, die Sonntagsspiele sind heute noch. Die können wir euch leider nicht mitteilen. Darmstadt-Hoffenheim, München-Wolfsburg und Bochum-Leverkusen. Hoffenheim wäre nett, wenn die stolpern in Darmstadt, ist, glaube ich, auch nicht davon auszugehen. Aber das werden wir natürlich anschauen und gucken, was dabei rauskommt. Ja, und dann, wie dumm ist Union Berlin? Ich hoffe, niemand aus dem SFC Friedrichshain hört zu, weil da sind ein paar Union-Fans rum. Aber das wird dann doch recht spannend.
Ich glaube, die werden sich selbst auch als dumm bezeichnen nach gestern, oder?
Ja, aber nachdem ich im Real Madrid-Trikot gegen viele Bayern-Fans aus meinem Team rumgerannt bin, werde ich, wenn jetzt noch Freiburg Union in die zweite Liga schießt, werde ich da, glaube ich, nicht mehr lebend ins Vereinsheim kommen, also nicht mehr rauskommen. Das wird spannend. Ja, Köln, krass. Also immer man glaubt immer, sie sind tot und dann wieder doch nicht. Geht da noch was?
Also wer soll Nein sagen nach so einer Situation, nachdem sie es schon mal gegen Mainz ja last second noch geholt haben? Es ist vielleicht ein bisschen grausam, dass sie es tatsächlich irgendwie so rauszögern, weil es dann doch nicht ist. Aber also die ganze Forderung von Fanseite war ja, es wird nicht resigniert. Und das kann man, glaube ich, zumindest mal sagen, das hat auch diese ziemlich überforderte Mannschaft auf jeden Fall umgesetzt.
Jetzt mal ganz kurz, also ihr wisst schon, dass Köln, wenn sie sich retten wollen, draufbauen müssen, dass Freiburg in Berlin gewinnt, ne? Mhm.
Das ist das Problem.
Also
das
tut mir jetzt schon
sehr, sehr leid. Ich hatte schon einen Grund, warum ich das ans Ende gepackt habe.
Ich würde an Köln Stelle sich nicht auf uns verlassen.
Null. Das ist halt das Schwierige. Ich werde mich schon mal präventiv entschuldigen bei allen Kölnern.
Und Köln spielt dann in Heidenheim, die werden halt auch nicht abschenken. Ich meine, Heidenheim ist ohne Frank Schmidt nächste Woche, weil der wird jetzt operiert. Wurde heute bekannt. Aber
stellt euch vor, wie viel Liebe wir von Köln-Fans ernten können, wenn das klappt am Ende.
Ja nee.
Also ich hoffe fast schon, dass sie es einfach gegen Heidenheim nicht schaffen, damit wir nicht schuld sind.
Okay. Ja.
Und damit lass uns zum optimistischen Ausblick auf das Union-Spiel kommen.
Ja. Julian, du wirst da sein. Ich habe diesen Ticketaufruf schon erwähnt. Ich freue mich auf ein schönes, letztes sommerliches Wochenende in Berlin. Und wäre nicht Alex, wenn ich nicht sagen würde, da geht was, unbelehrbar wie ich bin, und sage, wir gewinnen gegen schlotternde Gosensbeine 2-1 auswärts.
Aber jetzt, Alex, kurze Frage, du bist deutlich näher dran. Hast du das Gefühl, da entsteht nächsten Samstag eine Energie, so ein jetzt erst recht, und die alte Försterei wird toben und man trägt diese Mannschaft noch zum Klassenerhalt, oder haben die wirklich einfach alle Schiss und das ist eher das Gegenteil? Also man kann es sowieso nicht sagen, im Fußball kann beides so entstehen, so als Momentum, aber
Prinzip, also generell so Meinungen, die ich so von vielen, die ich kenne, hier höre und so, ist eher Zweiteres. Also die sind schon eher nervös, hippelig, können es nicht wahrhaben, haben sich Bonucci geholt, haben Champions League gespielt in der Hinrunde. Volland rennt da rum, Gosens rennt da rum und irgendwie kriegen sie es nicht gebacken. Spätestens nach dem Köln-Spiel. Also ich glaube, also wenn Freiburg führen sollte zum Beispiel, dann ist da aber schnell eine Stimmung in der alten Försterei, die unangenehm werden könnte.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie das, dass sie sich diesen Punkt holen werden und dass sie das auch von Fanseite, alle wissen ja, um was es geht. Also ich glaube nicht, dass man verfrüht irgendwie giftig werden wird gegen die eigene Mannschaft oder so. Das so schätze ich
Union generell
nicht so ein. Aber also es gibt, das hatten wir ja bei Köln so ein bisschen gehofft, dass man sie, das glaube ich auch immer noch, dass man zumindest so eine Resignation hätte erzwingen können in diesem Abstiegsspiel, wenn man halt mal ordentlich geführt hätte. Weiß nicht, ob man das Union hinbekommt, weil dafür haben sie auch schon zu viel Spiele noch irgendwie gemacht. Von daher mal gucken. Aber ich erwarte ein richtig ätzendes Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, wir holen uns diesen einen Punkt, den wir für Platz 8 vermutlich brauchen, wenn es Bayern keine Scheiße baut, und machen das irgendwie auf ein ganz dummes 1-1.
Es wäre übrigens sehr witzig, es könnte eine Situation eintreten, wenn Mainz in Wolfsburg führt und Bochum in Bremen führt, dass man einfach nur einen Ball hin und her schiebt auf 0-0, weil es beiden reichen würde. Es ist jetzt nicht so, dass was Streich, glaube ich, so forcieren würde, aber
Schande von Union.
Schande von Köpenick, ja.
Schande von Köpenick.
Wäre für Julian und mich für das Bierchen danach in Köpenick vielleicht angenehmer.
Ja, vermutlich.
Ja.
Ich glaube, wir verlieren 1-0.
Ja, kurz, jetzt chillt mal. Patrick erdet uns.
Ja. Alright.
Was hast du eigentlich gesagt, Julian? Hast du schon dein Ergebnis gesehen?
Ja, 1-1.
Nach den einen Punkt. Gut, dann, wir hören uns gleich wieder in unserer Mega-Aufnahme. Das wird ein langer Tag. Ich freue mich auf den Endspurt. Wir haben das Heidenheim-Spiel besprochen, eine halbe Stunde schneller als sonst. Ist doch auch mal was wert. Und ich habe Heidenheim am Ende gesagt, ist doch auch gut, und nicht Hoffenheim. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis gleich. Und,
bis gleich.
Liebe Grüße an alle Hörer und Hörerinnen.
Wir hören uns am Mittwoch vermutlich.
Yes, macht's gut.
Ciao, ciao.